Oliver, kennst du Papa Antiportas?
Aber natürlich. Loriot als nerviger Ruheständler. Super Film.
Der Titel spielt natürlich auf etwas anderes an. Hannibal Antiportas. Hannibal vor den Toren. Oder wie es wahrscheinlich wirklich geheißen hat im alten Rom, Ad Portas bei den Toren. War damals ein geflügeltes Wort, gemeint war große Gefahr.
IQ. Wissenschaft und Forschung.
Heute mit Johannes Rostisch und Oliver Buschek, der das Thema recherchiert hat. Hallo Oliver.
Hallo.
Oliver, du unterbrichst mich. Ich mache mal eine kurze Einführung. Hannibal war einer der Erzfeinde des Römischen Reichs. Der hat den Zweiten Punischen Krieg geführt, heißt, ist tatsächlich mit Elefanten von seinem Reich im heutigen Tunesien über das Mittelmeer, über Spanien, die Pyrenäen und dann noch über die Alpen nach Norditalien Richtung Rom marschiert. Was man immer noch nicht genau weiß, wo diese Alpenüberquerung stattgefunden hat. Und dazu gibt es jetzt eine neue Studie, aber erstmal bitte zur Einordnung für alle, bei denen der Geschichtsunterricht schon etwas länger her ist. Was weiß man eigentlich bislang sicher über diese spektakuläre Alpenüberquerung von Hannibal und seinen Elefanten?
Also, wir sind im Jahr 218 vor Christus. Es ist der Zweite Punische Krieg. Rom und Karthago in Nordafrika, Nähe des heutigen Tunis, kämpfen um die Vorherrschaft im Mittelmeer. Hannibal aber denkt sich, ich will die Römer überraschen und komme nicht einfach über den Seeweg Richtung Italien, Rom, sondern quasi von hinten rum, wie du es gesagt hast, über die Iberische Halbinsel, dann Frankreich und dann eben nach Italien. Wobei, erstens, bis Italien sind es schon mal 1000 Kilometer und dann eben sind da die Alpen dazwischen. Das ist das große Hindernis und da will er rüber mit 50.000 Soldaten, Tausenden von Pferden und sagenhaft quasi schon 37 Kriegselefanten. Die Alpen galten damals als nahezu unüberwindbares Hindernis. Aber die Idee war einfach, das ist ein psychologischer Coup, er überrascht die Römer, sie rechnen nicht damit und dann kann er sie einfach überrennen mit seinem Heer. Und schon antike Autoren haben damals gesagt, das ist eine militärische Meisterleistung gewesen.
Aber wie wir schon vorher angedeutet haben, man weiß nach wie vor nicht genau, wo Hannibal mit seinen 37 Elefanten, hast du gesagt, und knapp 50.000 Soldaten und Pferden über die Alpen gekommen ist. Also über den Brenner war es nicht.
Nee, nicht mit dem Golf über den Brenner, er musste auch keine Maut zahlen, aber der Brenner wäre ja auch ein Umweg gewesen, ne? Also wie gesagt, der kam von Westen her, von Italien. Es gibt dutzende Routen, die da diskutiert wurden, zuletzt hat man es ein bisschen einengen können. Im Grunde sind es zwei, die in Frage kommen. Der Col du Clapier, der ist westlich vom heutigen Turin und dann 100 Kilometer weiter nördlich der Col de la Traversette. Außerdem gibt es dann noch den Mont Genèvre, der ist so grob in der Mitte von beiden und Mont Cenis ganz weit im Norden, sind aber doch eher Außenseiter.
Aber liegen alle in Frankreich?
Liegen auf der Grenze zwischen Frankreich und Italien. Es gibt auch italienische Bezeichnungen für diese Pässe. Ich habe mich jetzt für die französischen entschieden, weil das in der Literatur so gängig ist.
Ich stelle es mir nochmal auf der Landkarte vor. Brenner war natürlich ein totaler Schmarrn, weil so weit im Osten, was will er da, sondern er kommt über die Westalpen, die sich da so nach Süden runter Richtung Mittelmeer ziehen und du sagst eben Col du Clapier oder Col de la Traversette wahrscheinlich.
Ja, und lange war eben der südlichere dieser beiden, der Col du Clapier, der Favorit vieler Historiker, weil man gesagt hat, da kommt man relativ leicht drüber, passt auch zu den antiken Beschreibungen, die man hat. Er würde genug Platz für ein riesiges Heer bieten. Man hat super Blick auf die Po-Ebene von dort, strategisch ja auch nicht uninteressant. Und moderne Expeditionen haben diese Route auch getestet und deshalb war das so jahrzehntelang eigentlich State of the Art, dass man sagte, wahrscheinlich wird es der Col du Clapier gewesen sein. Aber das hat sich in den letzten Jahren doch ein bisschen verschoben.
Erzähl.
Ja, da gab es oder gibt es noch William Mahaney, das ist ein amerikanischer Geograf und Geologe. Und der hat noch mal ein bisschen genauer sich den Col de la Traversette angeschaut, hat zum Beispiel gesehen, es gibt da einen markanten Felssturz, eine Art Geröllhalde. Und die passt eigentlich sehr gut zu einer Beschreibung bei Polybios.
Also die auch so alt ist.
Ja, genau. Also dieser Felssturz ist aller Wahrscheinlichkeit nach so alt. Und man fand dort Sedimente, also Überreste, außergewöhnlich viele Spuren von tierischen Exkrementen.
Tierische Exkremente, da drängt sich die Frage auf, hat man Elefantendung nachweisen können?
Ja, wenn es so präzise wäre, wäre man sich heute, glaube ich, schon ziemlich sicher. Aber man ist weiterhin mit Unsicherheiten konfrontiert, weiß aber immerhin, diese Überreste, die sind so ungefähr aus Hannibals Zeit. Es würde also passen, nur einen endgültigen Beweis weiß, hat man immer noch nicht. Deswegen sind die Historiker immer noch sehr, sehr vorsichtig.
Und haben jetzt eine neue Studie vorgelegt. Also keine Historiker, sondern andere.
Das ist tatsächlich ein ganz neuer Ansatz in dieser Debatte. Da wird quasi Biologie mit Energetik ins Feld geführt, statt nur die Geschichtsforschung. Die Frage ist nämlich, die man sich gestellt hat, welche Route wäre eigentlich für Menschen, Pferde und Elefanten am günstigsten? Und hat quasi den Energieverbrauch berechnet, der notwendig wäre, unter Berücksichtigung von Steigung, Länge, Gelände, und hat auch natürlich besonders geschaut, wo kämen Elefanten denn energetisch gesehen besonders gut rüber. Das hat man bisher kaum untersucht.
Also ich fasse nochmal zusammen, die suchen jetzt nicht nach Spuren oder Felssturz und ist schon mal beschrieben worden, sondern die überlegen sich, welche Tour wäre für Hannibal selbst die plausibelste, wenn er an seine Soldaten und vor allem an seine Elefanten denkt, und welche kommt raus?
Dass der Col de la Traversette, der sowieso in letzter Zeit der Favorit war, auch unter diesem Gesichtspunkt wahrscheinlich die günstigste Route gewesen wäre.
Die am weitesten im Norden war.
Ganz genau. Der gesamte Energieaufwand, den hat man auch mal berechnet, wäre auf dieser Strecke 5,4 Terajoule gewesen für das gesamte Heer. Und das wäre eben weniger als für die anderen Routen.
Klingt trotzdem immer noch viel. Ich habe mir das jetzt auch mal vorher auf der Karte angeschaut. Der Col de la Traversette, der ist auch noch über 2900 Meter hoch. Also ungefähr so hoch wie die Zugspitze, und ist der höchste von denen, die du aufgezählt hast. Warum ist das denn günstig, so weit rauf zu wollen?
Ja, es klingt erstmal total paradox, weil so weit rauf ist anstrengend. Aber dennoch bedeutet höher nicht automatisch anstrengender, weil das Gesamtprofil entscheidet der Strecke. Und der kürzere Weg, dass man also einfach weniger Kilometer zurücklegen muss, das fällt ja viel stärker ins Gewicht beim Energieverbrauch. Und das ist auch nichts, was du mal eben so mit Papier und Bleistift ausrechnest, sondern das haben sie wirklich, und das waren Forscher der Universitäten Jena und Oxford, um das auch mal zu sagen, das haben die mit modernen Computermodellen ausgerechnet.
Also Energieverbrauch 5,4 Terajoule nachberechnet. Am günstigsten Pass, warum ist denn das so wichtig?
Ja, es ist wichtig, weil du natürlich auf solchen Höhen wenig Nahrung findest. Also 2900 Meter, du hast es gesagt, weder Nahrung für die Soldaten, noch für die 7000 Pferde, noch für die 37 Elefanten. Gerade Elefanten futtern ja sonst den ganzen Tag viele, viele Stunden, um das Gewicht zu halten. Das sind so bis zu 200 Kilogramm Futter an einem Tag, was die fressen.
Also haben die auch das Elefantenfutter mit darauf geschleppt? Die Elefanten ihr eigenes Futter vermutlich?
Ja, das ging aber nicht so ohne weiteres. Also allzu viel können die gar nicht mit dabei gehabt haben. Deswegen war klar, die müssen da Fettreserven verloren haben, alle Beteiligten. Bei Menschen, auch das wurde ausgerechnet, so ungefähr 19% der Fettreserven, also die sind da richtig schön abgemagert runtergekommen in die Ebene. Pferde 11%, Elefanten interessanterweise nur 4%, also die haben sich zunächst mal relativ gut gehalten, was so die Linie angeht, die sind nicht allzu viel abgemagert, sind damit auch biologisch robuster, als man vielleicht denken könnte.
Okay, also die Soldaten haben am meisten verloren, dann die Pferde, dann die Elefanten, finde ich ja schon interessant. Eigentlich denkt man doch so beim Alpenklettern, da werden die Elefanten am dünnsten.
Ja, ist aber tatsächlich nicht so. Die haben natürlich auch sehr, sehr viele Fettreserven. Die größte Belastung, die mussten die Soldaten tragen. Insgesamt übrigens, um das mal in Nahrungstonnen umzurechnen, was man da an Energie brauchte, 230 Tonnen. Wenn man sich das vorstellt, ist klar, das konnten die nicht mit in den Satteltaschen haben. Also die mussten einfach von ihren Reserven leben und hatten wahrscheinlich wenig Nahrung, um sich jeden Abend was reinzupfeifen.
Aber wenn ich mich jetzt an die Lateinstunde erinnere, erst war ja dann erstmal erfolgreich da unten in der Ebene.
Ja, also sie waren natürlich geschwächt, aber nicht so geschwächt, dass sie nicht kriegstüchtig gewesen wären. Hannibal hat dann anschließend mehrere große Schlachten gewonnen. Und wer militärisch interessiert ist und ein Fachmann, der sagt, das alles zeigt einfach, dass das ein sehr leistungsfähiges Heer war.
Also ich würde bei Heeren ja lieber ein anderes Wort verwenden als leistungsfähig. Noch dazu, wenn es einfach mal um einen Überfall geht. Aber nochmal zurück zu den Elefanten. Waren die dann nur die Lastenträger, die alles über die Alpen geschleppt haben und über die Pyrenäen, oder waren die auch Kampfelefanten?
Das waren Kampfelefanten. Wie weit die tatsächlich eingesetzt wurden, auch da gehen die Meinungen auseinander. Klar ist wohl, dass das vor allem eine psychologische Waffe war. Also Elefanten haben auf die Römer einfach Eindruck gemacht. Noch mehr auf die Pferde der Römer, denn die waren sehr, sehr schreckhaft, was Elefanten angeht, sind da leicht in Panik zu versetzen gewesen. Es gibt darüber hinaus aber auch noch Berichte, wonach die Elefanten an der Front mit ihren Stoßzähnen, mit ihrem Getrampel wirklich die Reihen durchbrechen sollten.
Und die Elefanten, sind die dann eigentlich wieder zurück nach Afrika, wieder über die beiden Gebirgsketten?
Nee, es war ein One-Way-Trip für die Elefanten. Die meisten haben es eben über die Alpen geschafft, haben es in die Schlacht geschafft, aber den folgenden Winter haben sie dann doch nicht überlebt, was vermutlich daran liegt, dass die Energiereserven einfach nicht mehr aufgefüllt werden konnten. Also dieser Alpenpass hat dann doch seine Spuren hinterlassen.
Sind also letztlich in Italien geblieben, die Elefanten. Und wie sicher ist das jetzt mit dem Col della Traversa? Weil für mich drängt sich auch die Frage auf, kann Hannibal das mit diesen 5,4 Terajoule überhaupt einschätzen? Der hat ja eben keine Computersimulationen und wägt Steilheit gegen Höhe ab.
Ja, man kann sich vorstellen, dass er Kundschafter vorausgeschickt hat, die das dann grob abgeschätzt haben. Man kann sich auch vorstellen, dass er wusste, Elefanten brauchen Futter, viel, viel Futter. Deswegen ist es so ein bisschen, naja, vielleicht ein neues Puzzlestück, was die Studie liefert. Es ist aber natürlich kein Beweis. Man hat keine Waffen, keine Lagerplätze oder Inschriften gefunden. Es ist jetzt einfach mal der Versuch, historische Quellen mit moderner Biologie zu verbinden. Es stärkt die Hypothese für den Col de la Traversette, aber die genaue Route wird bis auf Weiteres umstritten bleiben. Und es ist vielleicht auch ein wenig ein Faszinosum, was dieser ganzen Story von der Alpenüberquerung anhaftet.
Es sind immer die ungelösten Fälle, die am faszinierendsten bleiben. Wir diskutieren ja 2200 Jahre später immer noch darüber, welchen Weg Hannibal genommen hat.
Ja, und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie moderne Wissenschaft alte historische Fragen auch neu beleuchten kann. Dass man jetzt eben sagt, man bleibt nicht nur bei der Archäologie, sondern zieht auch Geologie, Biologie, Computerberechnungen mit hinzu. Aber vielleicht kommt dann irgendwann auch noch der eine Fund, der die ganze Sache klar macht. Und dann weiß man, ah, hier ging's lang für Hannibal.
Noch einmal zurück zu Hannibal in Italien. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Wie ist der zweite Punische Krieg denn ausgegangen?
Also er war ja durchaus erfolgreich. Anfangs dann nach der Alpenüberquerung hat in der Po-Ebene einige große Siege davon getragen. Unter anderem in der Schlacht von Cannae, wenn ich es richtig ausspreche. Aber was ihm nie gelungen ist, von wegen Hannibal ad Portas, er hat Rom nie einnehmen können. Das Ganze hat sich viele Jahre zermürbend hingezogen. Und schließlich gab es dann im Jahr 202 vor Christus die Schlacht von Zama, wo Scipio Hannibal geschlagen hat und der ist dann wieder zurück heim nach Karthago.
Also Hannibal vor über 2200 Jahren von Nordafrika über die Iberische Halbinsel, über die Pyrenäen, über die Westalpen bis in die Po-Ebene dabei. Mehr als 40.000 Soldaten, tausende Pferde, 37 Kriegselefanten. Ausgerechnet, die haben es dann nicht mehr zurückgeschafft. Und man vermutet jetzt noch mehr als früher, dass das Ganze über den Col de la Traversette höher als 2900 Meter ist, dieser Pass drüber gegangen ist, diese Karawane, diese ganze Expedition, weil man ausgerechnet hat, dass da der Energieverbrauch für diese ganze Armee mit ihren Tieren der günstigste war, mit immerhin nur 5,4 Terajoule. Eine irre Geschichte. Vielen Dank, Oliver.
Sehr gerne.
Und die Originalstudie der Universitäten Jena, und zwar ist es da das Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung und der Universität Oxford, die verlinken wir euch natürlich wie immer in der Beschreibung zur Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, sagen Johannes Rosthöscher und
Oliver Buschek.